Es ist 14 Uhr, es ist gefüllt. Ich freue mich, dass so viele Leute da sind. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich mit dem Thema Eisenbahn so viele begeistert. Doch, ich habe natürlich damit gerechnet. Ich finde es auch spannend. Deswegen bin ich auch hier und ich hoffe, ich weiß nicht, was eure Erwartungen sind. Ich weiß nicht, was ihr glaubt, was in dem Vortrag passiert. Keine Sorge, es wird euch eh nicht erfischen. Oder beziehungsweise ich hoffe, ich erfülle eure unerfüllten Erwartungen alle. Und ja, ich wollte jetzt gar nicht so sehr über das erste Bild reden, aber nachdem ich gerade schon gefragt habe, fühle ich es doch mal ein bisschen aus, weil wir reden bei der Eisenbahn von einem sehr alten Verkehrsmittel, deswegen habt ihr viele Schwarz-Weiß-Bilder, wie ihr seht. Und auch bei der Eisenbahn habt ihr mitbekommen, passieren mal Fehler. Hier ist jetzt ein Fehler passiert, das war 1901 in Ludwigshafen. Damals hatte Ludwigshafen noch einen Kopfbahnhof. Der Ludwigshafen Hauptbahnhof war damals noch ein Kopfbahnhof. Und was wir hier sehen, ist die Lokomotive Schutter. Die hat den Schnellzug Nummer 40 von Basel nach Berlin gezogen und leider hat der Lokführer damals keine Bremsfunktionsprüfung durchgeführt und dummerweise waren die Bremsen auch in einem so schlechten Zustand, dass sie nicht funktioniert haben. Das hat dazu geführt, dass er mit zu hoher Geschwindigkeit in den Kopfbahnhof eingefahren ist und nicht anhalten konnte. Das hat dann dazu geführt, dass der Schnellzug Nummer 40 von Basel nach Berlin nicht mehr nach Berlin gekommen ist, sondern im Winterhafen von Ludwigshafen geendet ist. Leider ist dabei auch jemand gestorben und auch der Lokführer wurde schwer verletzt. Die Lokomotive konnte aber repariert werden und ist auch noch bis 1926, also 25 Jahre länger, noch in Betrieb gewesen. Meistens ist es also bei der Eisenbahn so, dass das fahrende Material, das rollende Material stabiler ist als das, was damit befördert wird. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir bei der Eisenbahn eine Fehlerkultur haben, die die Sicherheit der Passagiere, die Sicherheit von Menschen und von auch natürlich Einrichtungen als zweites Ziel absolut auf die höchste Priorität setzt und das auch schon seit 150 Jahren. Und das ist das Spannende. Ich komme gleich ein bisschen zu mir. Ich bin Wirtschaftsinformatiker, das heißt, ich bin zwar bei der Eisenbahn, also ich bin bei diesem Unternehmen, was zwei Buchstaben hat und ein rotes Logo, und zwar beim größten bundesweiten Eisenbahninfrastrukturunternehmen, der DB Netz. Das heißt, alles, was sich nicht bei der Eisenbahn bewegt, das gehört sozusagen uns. Das Weiße und das Rote, was oben drauf auf den Schienen fährt, damit haben wir nichts zu tun. Und ich möchte ein bisschen aus der Sicht jetzt euch diese Fehlerkultur der Eisenbahn nahebringen. Ich möchte mit euch ein bisschen darüber reden, wie Innovation bei der Eisenbahn auch aufgrund von Fehlern passiert ist. Und am Ende gehen wir dann mal ein bisschen auf den Schwenk in die Neuzeit und dann reden wir mal darüber, warum jemand, der IT-Security macht, Informationssicherheit schon seit sehr vielen Jahren, was das bei der Bahn zu suchen hat und was da jetzt gerade so die Aufgaben sind. Ja. Genau, zu mir. In der RIL 100, bei der Bahn hat alles Richtlinien, in der RIL 100 heißt das Ding FD. Also F steht für Hessen bzw. Frankfurt, Eisenbahndirektion Frankfurt. D ist Darmstadt, das heißt, dass der Hauptbahnhof Darmstadt, abgekürzt Bahnstelle FD. Darmstadt 1846 von der Main-Neckar-Bahn an das deutsche Eisenbahnnetz angeschlossen. Seit 1912 steht dieses Gebäude da, wunderschöner Bahnhof im Jugendstil, wurde auch 2010 zum Bahnhof des Jahres in der Kategorie Großstädte gewählt. Also hui, wer da jemals umsteigen musste, versteht diese Auszeichnung nicht. Aber dazu muss man wissen, die Auszeichnung Bahnhof des Jahres ist so festgelegt, dass jeder Bahnhof sie nur einmal gewinnen kann. Also Kassel-Wilhelmshöhe schafft es auch irgendwann, spätestens als letztes. Ansonsten ist es ein Bahnhof der Preisklasse 2, laut unserem Tochterunternehmen Station und Service. Ich weiß schon, was das bedeutet, aber ich kann euch jetzt nicht sagen, wie viel es kostet, da einmal im Zug zu halten. Das habe ich nicht nachgeguckt. Wenn ihr mal nach Darmstadt kommt, es gibt zwei Gründe. Einmal, Darmstadt ist mittlerweile Weltkulturerbe geworden, die Mathildenhöhe ist wunderschön. Und außerdem haben wir, es ist die weltweit einzige Stadt mit 3 Satellitenkontrollzentralen und 5 Hochschulen. Also das ist was wert und nächstes Jahr gibt es auch hoffentlich wieder die Meta Rhein-Main-Chaos-Days, die MMCD, wer sie kennt, die ich zusammen mit vielen anderen Leuten schon seit sehr vielen Jahren in Darmstadt organisiere und nächstes Jahr dann hoffentlich wieder. Genau. Ansonsten nur als Info, wir sind jetzt sehr viele Leute. Ich freue mich trotzdem, wenn ihr jederzeit irgendwie reinbrüllt oder Fragen stellt. Noch besser natürlich, wenn es qualifizierte Fragen sind, aber ich habe da mein Niveau jetzt nicht so hochgestellt. Aber wenn ich euch helfen kann, ich gebe nur gleich die Vorwarnung. Also ich mache seit sehr vielen Jahren Informationssicherheit. Ich war lange Jahre in der IT-Security-Beratung, also so klassischer Werdegang. Bin jetzt bei der Bahn intern, mache jetzt Informationssicherheit bei der DB Netze. Das heißt, ich kann euch sehr viel zu den Themen sagen. Ich kann euch auch ein bisschen was zum Eisenbahnwesen sagen, aber ich würde mir nie anmaßen zu behaupten, dass ich irgendwie 50 Jahre Eisenbahnerfahrung habe. Ich habe ganz viele Kollegen, zum Beispiel in der Instandhaltung, auch in der, sag ich mal, eisenbahnnahen Berufsfeldern, die das Blut und Boden sozusagen der Eisenbahn noch genauer kennen als alles, was ich jemals damit gemacht habe. Und von daher freut mich, wenn ihr Fragen stellt und ich versuche, sie so gut zu beantworten. Ich kann nur nicht alles versprechen zu beantworten. Ich will über Fehlerkultur reden, ich will über Innovationsmanagement bei der Eisenbahn reden. Also ist die Frage eigentlich, was passiert denn bei der Eisenbahn, wenn was passiert? Ja, ich habe jetzt ältere Beispiele mitgebracht, dass ihr damit versteht, wo das alles herkommt. Nichtsdestotrotz werdet ihr merken, die ganzen Prozesse, die da laufen, erstaunlich modern auch noch, beziehungsweise das läuft eigentlich immer noch so. Und das werdet ihr auch merken. Ich versuche jetzt gleich den Bogen zu schlagen. Wir fangen aber mal an mit etwas, was schon sehr lange her ist. Und zwar am 24. Dezember 1874 ist bei Shipton-on-Cherwell, so heißt die Stadt heute noch, ist der Schnellzug der Cherwellie Valley Line von der Great Western Railway, also in England, die westliche englische Eisenbahn, auf dem Weg von London nach Birkenhead entgleist. Ja. Der Zug war sehr gut gebucht, wahrscheinlich weil es Weihnachten war. Das heißt, die mussten in Oxford auf der Strecke mussten sie noch eine Lok dazu hängen und haben auch einen sogenannten Verstärkerwagen angehängt, also einen Wagen, der mehr Sitzplätze oder mehr Platz für den Zug garantieren sollte. Offensichtlich stand in Oxford aber halt noch irgendwie ein Museumsstück rum. Das heißt, sie haben einen sehr alten Verstärkungswagen, der halt da rumstand, irgendwie angehängt. Also da hatten sie versucht, nehme ich jetzt mal an, ich war ja nicht dabei, versucht, dass irgendwie, dass die Passagiere halt noch genug Platz im Zug haben, haben sie halt noch eine Lok und noch einen Wagen dran gehängt und haben das direkt hinter die erste Lokomotive eingehängt. Also wir hatten Lokomotive und hinten dran hängen Wagen. Zug heißt Lokomotive plus Wagen, es ist ein Zugverband, das heißt, es hängen viele einzelne Dinge zusammen. Und hier haben sie jetzt die Lok abgehängt, haben noch eine zweite Lok dran und haben noch einen Verstärkerwagen, also einen zusätzlichen Wagen dazwischen gehängt, zwischen die schon bestehenden Reisezugwagen. Jetzt ist es so, auf der Strecke, es war sehr kalt, es war also Frosttemperaturen und wir reden ja bei der Eisenbahn von einem, also Eisenbahn steht ja schon im Namen, von einem Metall auf Metallschienen. Dieser Reifen wird dabei sehr stark belastet, der auf der Eisenbahn ist, und es ist damals so gewesen, dass das Material wohl so ermüdet war, dass ein Reifen gebrochen ist. Jetzt ist das Problem, das kriege ich als Lokführer natürlich nicht mit. Also wenn hinten irgendwo mein Wagen abläuft oder wenn mein Wagen ein Reifenproblem hat, das kann ich als Lokführer fast nicht merken. Damals gab es eine Kommunikationsleine schon entlang des Zuges, das war also ein Seil, was die Passagiere hätten ziehen können, um eine Pfeife auszulösen, dass der Lokführer sozusagen von der Gefahr gewarnt wird. Die war wohl nicht richtig befestigt, demzufolge konnte niemand der Lok Bescheid sagen. Als das Lokpersonal das dann irgendwie gemerkt hat, dass da hinten irgendwie ein Problem ist, haben sie sofort mit voller Kraft gebremst, nur die Lokomotive, und konnten den Bremsern im Zug, da kommen wir gleich zu, was das bedeutet, konnten sie gar nicht mehr Bescheid sagen, beziehungsweise sie konnten nicht reagieren. Das hat dazu geführt, dass zwar die Lok schnell gebremst hat, aber der Rest vom Zug nicht gebremst war, und das hat dann diesen sehr alten Verstärkerwagen, ihr erinnert euch, der direkt ganz vorne angehängt wurde, mehr oder weniger zerquetscht. Das hat dazu einem größeren Unglück geführt. Es sind leider 34 Menschen haben ihr Leben verloren, es gab 65 Schwerverletzte, das war eines der größten Eisenbahnunfälle in England. Und ihr seht, es war 1874, das ist also schon jetzt ja, 150 Jahre her. Und war natürlich damals auch ein großes Thema in England, gerade weil Weihnachten natürlich auch eine Zeit ist, wo wahrscheinlich sonst nicht so viele Nachrichten passieren, ist das dann was, was sehr stark auch in der Öffentlichkeit diskutiert wurde, auch natürlich aufgrund des vielen Verletzten und Toten. Und was ist denn dann passiert? Also jetzt ist ja das Unglück geschehen, jetzt liegt der Zug liegt im Fluss. Das nächste, was passiert ist, das Parlament hat eine Untersuchungskommission eingerichtet. Und zwar ist das der Court of Inquiry in the Circumstances Attending the Accidents on the Great Western Railway, which occurred in the Shipton-on-Cherwell. Und der Court of Inquiry hat am 27. Februar 1875 dann diesen 18-seitigen Report veröffentlicht. Nur zur Info, also da stehen jetzt zwar immer Links, ihr müsst die nicht mitschreiben, ich habe die Folien selbstverständlich ins FRAP, also in das Programm hier hochgeladen. Ihr könnt die runterziehen und ganz am Ende findet ihr dann auch eine Zusammenfassung der Links. Das heißt, da könnt ihr euch, auch wenn ihr euch jetzt für Themen, die ich anspreche, interessiert, da sind dann so ein paar Rabbit Holes, in die ihr euch dann noch viel schlimmer in die deutsche Wikipedia und die Eisenbahngeschichte der deutschen Wikipedia abdriften könnt. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht hier Friend-Googling betreiben während dem Vortrag. Ihr könnt euch einfach nur erzählen lassen, was ich meine und mir danach sagen, was ich euch falsch erzählt habe. Genau. Also wir haben 27. Februar 1875. Dieser Report, den der Court of Inquiry geschrieben hat über das Eisenbahnunglück, wird in beiden Parlamentskammern des englischen Parlaments vorgestellt. Diese 18 Seiten enthalten Zeugenaussagen vom Eisenbahnunternehmen, von den beteiligten Lokführern und hat dann natürlich auch, und das ist jetzt das Interessante, hat nicht nur dargestellt, was passiert ist, sondern ihr könnt den Report, der ist natürlich im Internet auffindbar, der ist immer noch direkt verlinkt. Das ist jetzt etwas schlecht lesbar, deswegen war ich mal so nett und habe es euch in besser lesbar hingeschrieben. Und was da drin steht ist, if again the train had been fitted with continuous brakes throughout its whole length of about 150 yards, with brakes could have been put on by the driver merely turning a handle and opening a valve, as in a Westinghouse of Smith Wacom brake, or pulling Cordes and Clark's brake, much more simple operations than the reversal of an engine. There's no reason whatever why the train should not have been brought to rest without any casualty. Ein sehr langer, komplizierter Satz. Im Endeffekt steht da, hätten die richtige Bremsen eingebaut, hätte es auch keine Unfall gegeben. Und das ist so ein bisschen der Punkt. Ihr seht jetzt hier einen Bericht von vor 150 Jahren. Ihr könnt heute noch auf die Webseite vom aktuellen, das nennt sich bei uns Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchungen, mit der sprechenden Domain eisenbahn-unfalluntersuchungen.de. Die Berichte sind im Prinzip immer noch das Gleiche. Es wird eine Analyse gemacht, es wird geschaut, was ist passiert, und dann werden daraus auch definitiv Handlungsempfehlungen und manchmal auch direkte Weisungen erlassen, die halt verhindern sollen, dass ein einmal erkannter Fehler nochmal passiert. Und das ist so ein bisschen das, wenn ihr jetzt seht, das ist vor 150 Jahren gewesen und das läuft immer noch so, das ist in a nutshell der Vortrag. Also wir haben bei der Eisenbahn, wie auch zum Beispiel in der Luftfahrtbranche, ich habe mich auch mit Leuten von der Luftfahrtbranche natürlich gehalten, das ist ähnlich, gibt es externe Stellen, die eben diese Untersuchungen machen, die unabhängig schauen, warum sind Fehler passiert, wie können diese Fehler für das Gesamtsystem in Zukunft gelöst werden. Und wenn ihr euch dafür interessiert, also das ist, finde ich, in der Informatik kennen wir das noch nicht so, dieses externe Kontrollsystem, was wirklich sehr genau analysiert, was auch Leute zu Auskünften mehr oder weniger zwingen kann, also zu Aussagen, und was auch Einsichtsrecht in Betriebsunterlagen hat, das sorgt natürlich dafür, dass eine sehr direkte Fehlerkultur passiert, würde ich mal vorsichtig sagen. Aber das spricht auch so ein bisschen, dieser Absatz spricht auch so ein bisschen dazu, wie findet denn Weiterentwicklung bei der Eisenbahn statt? Und ich habe mir deswegen auch dieses Beispiel genommen, weil es geht hier darum, es wird gesagt, hättet ihr richtige Bremsen gehabt, hättet ihr keinen Unfall gebaut. Und deswegen gehe ich jetzt mal ein bisschen über die Geschichte der Eisenbahnbremse. Als Informatiker seht es mir bitte nach, dass ich jetzt auch aufgrund der Zeit, ich habe den Vortrag eigentlich für 30 Minuten eingereicht, ich habe jetzt irgendwie eine Stunde bekommen, also ich versuche es ein bisschen ausführlicher zu machen, aber seid so nett und sagt, versteht, dass ich jetzt nicht auf jede Bremse im Detail eingehe und auch viele Sachen weglasse. Ich will euch nur mal ein Verständnis geben, wie sich Bremsen bei der Eisenbahn entwickelt haben und wie das jeweils zu einer Weiterentwicklung gekommen ist. Also gehen wir mal durch. Ich weiß nicht, wer das hier kennt. Ich hoffe alle. Es gehen Hände hoch, großartig. Das ist das Originalfoto, man weiß nicht, ob es ein Originalfoto ist, von der Lokomotive Adler inklusive Tender. Also Tender ist das hinten dran, wo die Kohlen und das Wasser gelagert werden für die Lokomotive, was mitgezogen wird. Und gebaut von Robert Stephenson. Robert Stephenson, der Sohn von George Stephenson, das ist der Erfinder der Eisenbahn gewesen, mehr oder weniger. Also der Mensch, der sozusagen zum ersten Mal Dampfkessel mit Rädern verbunden hat, würde ich mal vereinfacht sagen. Robert Stephenson, sein Sohn, hat die berühmte Eisenbahn-Company, Robert Stephenson Company in Newcastle gehabt. Das war damals der weltweit führende Hersteller von Eisenbahn, gab es auch noch nicht so viele. Und der hat für die königlich privilegierte Ludwig-Eisenbahn-Gesellschaft in Nürnberg, hat er eben diese Lokomotive nach einem Ausschreibungsverfahren gebaut, die dann am 7. Dezember 1835 zum ersten Mal kommerziell in Deutschland Eisenbahnverkehr gemacht hat, von Nürnberg nach Fürth. Schöne Strecke, kann man heute noch sehen, ist jetzt eine vierspurige Straße, leider keine Eisenbahn mehr. Nur mal, dass ihr so ein Verhältnis habt, das Ding wurde damals in 19 Kisten von England nach Nürnberg gebracht. Die haben zusammen irgendwie so 9 Tonnen gewogen, die Kisten. Also da könnt ihr euch vorstellen, wie das damals auch logistisch ein Albtraum war. Das musste irgendwie von London nach Rotterdam mit dem Schiff, dann haben sie es von Rotterdam nach Köln mit dem Schiff gebracht, dann irgendwie von Köln nach Offenbach mit dem Schiff und von Offenbach musste es nochmal nach Nürnberg bringen. Ich glaube, das war dann nicht mehr am Schiff, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das war dann auf Karren. Und was noch schlimmer ist, aber das ist jetzt wieder so eine Parallele, wo ihr, wenn ihr mal irgendwie bei einem Produkthersteller in der IT gearbeitet habt und Kontakt mit eurem Sales-Personal hattet, dann kennt ihr das vielleicht. Die haben nicht nur die Eisenbahn nach Nürnberg verkauft, sondern gleich den Ingenieur mitgeliefert, der das Ding wieder zusammenschrauben musste und dann auch gleich fahren musste, weil, kennen wir ja, Kunden irgendwas verkaufen, was der Kunde nicht betreiben kann, ist jetzt auch nicht nur auf die Eisenbahn bezogen, also in der IT kennen wir das auch. Deswegen war Mr. William Wilson, der erste Lokomotivführer in Deutschland sozusagen, war ein Engländer und auch gleichzeitig derjenige, der zusammen mit Nürnberger Handwerkern diese 19 Kisten wieder aus einem kleinen Lego-Set in eine große Lokomotive verwandelt hat. Lustige Geschichte auch da noch, das ist jetzt ein bisschen außerhalb, aber die hatten sich auf eine Spurweite geeinigt. Das Problem war nur, dass sie die Spurweite in Fuß angegeben haben damals. Die Nürnberger haben also in bayerischen Fuß die Strecke genagelt. Und dann kamen die Engländer mit einer Lok, die im englischen Fuß entwickelt war. Das heißt, sie mussten dann die ganze Strecke nochmal 3 Zentimeter breiter nageln, um auf die auch heute noch gebräuchlichen 1435 mm Spurweite zu kommen, die eigentlich in ganz Westeuropa und auch Amerika, also die stärkste Konkurrenz damals für das Ding waren übrigens Pferde. Also die meisten Zugfahrten auf der Ludwigseisenbahn waren von Pferden gezogene Wagen. Nur selten war die Lokomotive im Einsatz, auch weil Kohlen natürlich sehr teuer waren. Wer möchte denn mir mal sagen, wie viele Bremsen an der Lokomotive, also im Anlad dran waren? Wie viele Bremsen hatte diese Lokomotive? Es gibt keine falsche Antwort. Eine ist die falsche Antwort. Nein, Quatsch. Also lustigerweise, diese Lokomotive hatte keine Bremse. Null Bremsen. Wir reden ja von der Entwicklung der Bremse bei Eisenbahn. Also müssen wir irgendwo anfangen, wir fangen bei Null an. Es kann nur besser werden. Tatsächlich ist es so, man sieht das so ein bisschen, da ist so ein kleiner Handgriff am Schlepptender, also an dem hinterhergezogenen Beiwagen. Und das ist wohl die Handbremse. Also die konnte dann, da konnte die eine Seite, ich glaube die rechte Seite, konnte mit einer Handbremse sozusagen konnte gebremst werden. Aber die Lok selbst hatte keine Bremse. Und das ging auch deswegen, weil es natürlich damals nur einen Zug gab, ja. Gut, es gab noch eine Schwesterlokomotive, die noch dazugekommen ist, aber ich sag mal, der Verkehr war dann so beherrschbar, dass man das auch hingekriegt hat, nur mit der Handbremse zu steuern, beziehungsweise wahrscheinlich war auch die Achsen so schlecht, dass es natürlich eine sehr hohe Reibung hatte und deswegen wahrscheinlich auch relativ schnell wieder zum Stehen gekommen wäre, selbst wenn man nicht gebremst hätte. Außerdem war die Strecke relativ eben, wir haben kein Gefälle, das heißt, ging auch so, ist aber natürlich jetzt nichts, was sich bis heute gehalten hat, dass man Loks ohne Bremsen baut. Weiter ging es nämlich dann, jetzt springen wir mal ein bisschen von 1835 war das jetzt, springen wir mal Richtung 1900er. Das beste Bild, was ich gefunden habe, war ein Modellwagen, ich glaube von Märklin ist der jetzt, der das Prinzip so ein bisschen zeigt, weil so sahen die Bremsen bei Zügen danach aus. Was ihr auf der rechten Seite seht, dieser Sitz, das ist der sogenannte Bremsersitz. Damals war es üblich, dass vor allem bei Güterzügen mehrere Bremser auf den Zügen mitgefahren sind, immer auf diesen Wagen, und die haben dieses schöne Handrad, mit dem konnten sie dann ihren eigenen Wagen bremsen. Das konnten sie natürlich nicht irgendwie, das haben sie nicht willkürlich gemacht, sondern die haben entsprechend Signale von der Lok bekommen. Und das ist ein lustiger Funfact, es gibt die Richtlinie 301-0901 bei der Deutschen Bahn, die ist immer noch gültig, das ist das sogenannte Signalbuch. Und die 301 ist das Signalbuch und die 0901 ist der Teil Signale des Triebfahrzeugführers für das Zugpersonal ZP. Und da gibt es auch heute noch das Signal ZP1, das ist das Achtungssignal, das ist ein mäßiger, langer Ton. Und das Signal ZP1 ist dann zu geben, wenn Bremse auf das zu erwartende Signal ZP2 oder ZP3 aufmerksam zu machen sind. ZP2 heißt Handbremse mäßig anziehen, das ist ein kurzer Ton, und ZP3 heißt Handbremse stark anziehen. 3 kurze Töne schnell hintereinander. Tatsächlich, also ist heute noch in den Richtlinien drin. Ich glaube nicht, dass noch irgendwo handgebremste Wagen in der Form im Einsatz sind, vielleicht noch auf irgendwelchen Schmalspurbahnen oder so, aber natürlich jetzt ist das nicht der Gros, das ist dann eher historischer Charakter. Aber ihr merkt schon, es ist ein gewisses Problem, wenn ich nur einen einseitigen, sozusagen eine binäre Kommunikation habe. Ich kann nur sagen, bremst oder bremst nicht. Gut, ich kann nur sagen, langsam bremsen, dann ist vielleicht 2 Bit übertragen werden. Aber das sorgt natürlich dafür, dass die Menschen, die auf diesen Sitzen sitzen, Wind und Wetter ausgesetzt sind. Und ihr könnt euch ja mal vorstellen, wie das dann auch im Winter war. Es ist tatsächlich so, dass damals leider viele Eisenbahner, also Bremser speziell, auch gestorben sind, weil sie erfroren sind auf diesen Sitzen. Also es war tatsächlich jetzt nicht irgendwie ein romantischer Job bei der Eisenbahn, sondern es war damals ein sehr hartes Geschäft. Und es war auch nicht möglich, natürlich für die Bremser zur Richtung Lok zu kommunizieren. Die haben dann irgendwann so weiße Laternen bekommen, die sie zum Beispiel nachts schwenken konnten, um auf sich aufmerksam zu machen. Aber auch das reicht natürlich nicht, um jetzt irgendwie große Kommunikation zu machen oder auf Probleme hinzuweisen, sondern da muss man dann Glück haben, dass der Lokführer das richtig interpretiert. Im Kern keine schöne Sache, war aber damals der einzige Weg, wie man es geschafft hat, einen Zug zu bremsen, weil nur die Lok zu bremsen hätte zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr gereicht. Wenn ich so einen Güterwagen habe, der vielleicht dann auch noch mit Kohlen beladen ist, reden wir von sehr, sehr vielen Tonnen Gewicht, die natürlich dann einfach schieben würden. Also wenn ich vorne bremse, hätten wir das Problem, wie wir es auch in Shipton und Sherwell gesehen haben, dass dann vielleicht sogar der Zug so weit zusammengeschoben wird, dass durch den Druck der Entgleisung passiert oder irgendwas. Das heißt, ich musste im Zug bremsen. Und das war der Weg, man hat halt überall Bremser draufgesetzt, es gab damals ganze Bremsersiedlungen, könnt ihr bei Wikipedia alles nachlesen, also Eisenbahnersiedlungen, wo im Prinzip Tausende gewohnt haben, die halt als Bremser da waren, weil man entsprechend viele Personal brauchte, um eben Züge sicher betreiben zu können. Es wurde dann ein bisschen besser, wir reden jetzt hier von einem offenen Güterwagen von der Deutschen Reichsbahn. Die preußische Staatsbahn war immer schon ein bisschen anspruchsvoller. Wir sehen jetzt hier sozusagen die Luxusvariante des Bremsersitzes. Das ist ein Bremserhäuschen, ja, das ist hier vorne dran. Musste aber, also sieht schon viel besser aus und es ist auch definitiv wahrscheinlich angenehmer, weil man zumindest nicht mehr nass wird, aber auch diese Dinger waren komplett ungedämmt und ungeheizt und das war auch wichtig, weil die Bremser mussten natürlich mitbekommen, was der Lokführer ihnen vorpfeift da vorne. Und würde ich jetzt das Häuschen dämmen, würden die das ja vielleicht nicht mehr hören können. Deswegen war es da vielleicht etwas wind- und wettergeschützt, aber definitiv auch immer noch kein angenehmer Arbeitsfeld. Und was ich auch gelesen habe, ist, dass tatsächlich diese Problematik, dass Bremser aufgrund, zum Beispiel, weil sie übermüdet waren oder wegen Wetter ausgefallen sind, deswegen haben die Preußen dann eingeführt, dass sie tatsächlich, wenn die Bremser durch einen Bahnhof durchfahren, damals war ja an jedem Bahnhof dann immer noch das Stationspersonal, was den Zug auch visuell überprüft hat, ob er sozusagen vollständig ist, ob alles in Ordnung ist. Und die Bremser waren verpflichtet, tagsüber militärisch zu grüßen, beziehungsweise nachts ihre weiße Laterne auf und ab zu schwenken, damit das Bahnhofspersonal erkennen kann, dass noch alle Bremser dienstbereit sind auf dem Zug. Das war sozusagen die Sicherheitsüberprüfung der Bremsfunktion beim Zug damals. Ja. Und ihr merkt so ein bisschen, also da wurde ein Problem erkannt. Das Problem ist jetzt zum Beispiel vorher gewesen, ich habe keine gleichzeitig wirkende Bremse, also versuche ich das mit einem Pfeifsignal zu machen. So haben sich die Bremser entwickelt. Ich habe das Problem, dass die Bremser draußen sitzen, deswegen fallen sie zu stark aus. Ich fange also an, Bremserhäuschen zu bauen, die sich übrigens auch noch bis in die 1920er so gehalten haben circa. Dann mussten sie aber abgebaut werden, weil wir dann mit Oberleitungen angefangen haben bei der Eisenbahn und dass natürlich diese überhohen Häuschen dann Probleme gehabt hätten bei Oberleitungen, dass es dann zu irgendwie Stromschlägen gekommen wäre. Und das ist so ein bisschen, dass die Eisenbahn entwickelt sich immer an ihren Herausforderungen. Es kommen immer neue Lösungen für die Herausforderungen. Nicht immer halten die Lösungen sehr lange, aber oftmals ist es so, dass man versucht, die Problematiken, die sich einem stellen, aufgrund der neuen Herausforderungen, zum Beispiel, wir müssen jetzt viel mehr Passagiere transportieren, wir müssen viel mehr Waren transportieren, wir müssen viel längere Strecken mit unseren Zügen fahren, dass man das versucht hat, betrieblich und organisatorisch so zu lösen, dass eben weitere Effizienzsteigerungen, weitere auch Innovationssprünge möglich waren. Und das sieht man eigentlich an der Bremse, aber wir reden jetzt immer noch davon, wir haben ja ein sehr personalintensives Problem und wenn ihr euch an den Bericht von dem Shipton und Sherwell-Unfall erinnert, da wurde ja gesagt, naja, das wäre kein Problem gewesen, wenn ihr eine durchgängige, einfach steuerbare Bremse gehabt hättet. Also da steht drin eine Bremse, die sozusagen vom Lokführer direkt ausgelöst werden kann, wie das Westinghouse-System. Also merkt ihr schon, hat es wohl nicht beim Bremserhäuschen aufgehört, sondern jetzt gehen wir mal Richtung Westinghouse-System, weil auch hier ist es so, dass wir immer noch von einer Einzelwagenbremse sprechen. Also jeder Wagen, also jedenfalls die mit Bremser besetzt waren, konnte individuell gebremst werden, aber es gab keine Gesamtbremse für den Zug. Und das kam eigentlich erst dann mit der sogenannten Druckluftbremse. Das hat die Firma Westinghouse entwickelt zum ersten Mal für die Eisenbahn. Deswegen sprach man auch in dem Bericht von der Westinghouse-Bremse. Mittlerweile heißt es halt Druckluftbremse. Und eine Druckluftbremse funktioniert im Folgenden so, dass man eigentlich dass man vorne in der Lok, das ist da, wo die 1 ist, hat man einen Kompressor. Dieser Kompressor produziert Druckluft, die wird im Hauptluftbehälter, das ist die 2, wird die gespeichert. Und die 3 ist unser Ventil, da steht das Rangierbremsventil auf der Folie. Das liegt daran, dass es hier sich um eine Rangierbremse handelt. Das Prinzip ist aber völlig egal. Es ist sehr simpel, wir haben einen Kompressor, der speichert Luft in unserem Luftbehälter und wir haben ein Ventil 3 und wenn ich das Ventil 3 öffne, dann strömt die Luft aus dem Luftbehälter entlang meiner Bremsleitung, also bei der 4 vorbei, zu 5 und 5 ist der Bremszylinder. Bremszylinder könnt ihr euch vorstellen, entweder wie beim Fahrrad oder auch wie beim Auto. Entweder ich habe eine sogenannte Klotzbremse, also einen Klotz, der von außen auf den Radreifen drückt, auf die Laufflächen vom Rad Oder was es auch bei neueren Zügen gibt, ist, dass seitlich zum Beispiel die Räder gebremst werden, wie bei einer Scheibenbremse. Oder manchmal ist es auch so, dass die Scheiben zwischen den Rädern unter in der Achse drin sind. Also es wird dann nicht das Rad direkt gebremst, sondern es wird eine Bremsscheibe an der Achse gebremst. Aber im Prinzip ist es so, durch den direkt wirkenden Druck, also durch die ausströmende Luft aus 2 Richtung 5, wird irgendetwas gegen meinen Radreifen gedrückt. Und das sorgt dafür, dass ich langsamer werde, weil mein Rad halt viel mehr Reibung hat an der Bremsscheibe. Das kann man auch beliebig verlängern. Also ich kann jetzt da natürlich noch mehr Wagen dranhängen und ich kann diese Hauptluftleitung, also das von 3 nach 5 sozusagen, kann ich ja auch über mehrere Wagen strecken. Ich kann also einfach jetzt noch mit einem Ventil den nächsten Wagen anschließen und dann werde ich halt, dann steuere ich nicht eine Bremse, sondern dann mache ich, sobald ich bremse, sobald ich mein Ventil 3 öffne, bremse ich halt möglichst viele Wagen. Aber das hat natürlich ein gewisses Problem. Was passiert, wenn zum Beispiel mein Kompressor ausfällt oder wenn ich keine Luft mehr in meinem Hauptluftbehälter habe, weil ich also sozusagen die Luft leer gebremst habe? Oder noch besser, wenn der Zug so lang ist, dass sozusagen die Druckluft eigentlich gar nicht bis hinten mehr kommt an den letzten Wagen. Das hat sich also zwar als ein sinnvolles System herausgestellt, weil es dieses Problem der Bremserkommunikation gelöst hat, aber es hat sich als nicht nachhaltig genug herausgestellt, weil Züge wurden immer länger. Es gab bestimmte Fehlerzustände, wie zum Beispiel Kompressor fällt aus, die dafür geführt haben, dass auf einmal keine Bremse mehr da war. Und demzufolge musste das auch weiterentwickelt werden. Deswegen kam man von der direkt wirkenden Druckluftbremse, wo wir jetzt sind, kam man dann auf die indirekt wirkende Druckluftbremse. Sieht ein bisschen komplizierter aus, ist aber auch gar nicht. Wir haben auch hier wieder einen Kompressor, einen Hauptluftbehälter, wo also Druckluft gespeichert wird. Und wir haben auch hier wieder ein Ventil, was halt geöffnet wird. Was jetzt dazu kommt, ist vor allem die 6 und die 7. 7 sind die Hilfsluftbehälter, die im Prinzip an jedem Wagen oder an jeder Bremse dran sind. Und wir haben ein Steuerventil. Und die indirekt wirkende Bremse ist jetzt so, dass das System immer unter Druck steht, und zwar normalerweise 5 Bar. Und solange auf der Leitung 4 Druck drauf ist, sind die Steuerventile 6 zu. Das heißt, es wird nicht gebremst. Und erst wenn es zu einem Druckabfall in der Leitung 4 kommt, gehen die Steuerventile auf. Es strömt Luft aus der 7 zur 8, also aus dem Hilfsluftbehälter zum Bremszylinder, und es wird die Bremse angezogen. Das heißt, es wirkt sozusagen Gegenteil. Bei der direkt wirkenden, nochmal zur Erinnerung, da geben wir Luft auf das System. Diese Luft, die vorne beim Kompressor 1 erzeugt wird, drückt direkt auf den Bremszylinder, vereinfacht gesagt. Dadurch wird gebremst. Wenn der Kompressor ausfällt, kann ich nicht bremsen. Bei der indirekt wirkenden ist es genau das Gegenteil. Es ist immer Druck auf dem System. Und wenn der Druck abfällt, lösen die Bremsen autark in jedem Wagen aus. Und das ist natürlich sehr interessant, weil zum Beispiel, wenn ich eine Zugtrennung habe, also ihr seht zwischen den Vieren in dieser Grafik, seht ihr immer Kupplungsstellen. Das heißt, das soll andeuten, dass da sozusagen jeweils eine Wagenkupplung ist. Und wenn jetzt, sagen wir mal, der letzte Wagen, warum auch immer, den Zugverband verlassen würde, sprich abgehängt ist, dann würde ja sofort da Druck abfallen und das würde dazu führen, dass der letzte Wagen zumindest bremst. In der Theorie. Das ist im Kern aber so, wie Bremsen auch heute in Zügen noch funktionieren. Wir haben immer noch indirekte Druckluftbremsen in den meisten Zügen. Es sind natürlich noch mehr Sachen dazugekommen. Ich habe jetzt mal noch 2 Beispiele für modernere Bremsformen dazu. Aber im Kern, wenn ihr die indirekte Druckluftbremse verstanden habt, und so kompliziert ist sie nicht, wisst ihr, wie Züge vereinfacht gesagt bremsen. Es gibt noch eine Spezialität bei Druckluftbremsen, das will ich zumindest mal erwähnt haben, das ist jetzt nicht auf der Folie. Es gibt sogenannte einlösige Bremsen und es gibt mehrfach lösende Bremsen. Einlösige Bremsen sind Bremsen, die, wenn ich sie einmal angezogen habe, und zwar also angefangen habe anzubremsen, das heißt nicht vollbremsen, sondern irgendwie angefangen habe zu bremsen, dann muss ich sie komplett wieder aufmachen, bevor ich wieder bremsen kann. Bei einer mehrlösigen Bremse, das ist eher die Bremse im Auto, da kann ich sehr variieren, bremsen, weniger bremsen, bremsen, weniger bremsen. Meisten Züge heutzutage haben mehrlösige Bremsen, deswegen kann man deutlich entspannter und komfortabler Züge bremsen, weil das selbstladende Stück gut, wie es gerüchteweise Passagiere angeblich genannt werden sollen, möchte auch eine komfortable Reise haben. Moderne Bremsen gibt es zwei gibt es zwei Weiterentwicklungen im Prinzip, die ich noch gezeigt haben möchte. Das eine ist eine Magnetschienenbremse. Das ist das, was ihr auf der linken Seite seht. Das ist im ICE 1 zum Beispiel verbaut. Das ist auch eine Reibungsbremse. Die bremst aber nicht das Rad, sondern die bremst direkt auf der Schiene. Das heißt, das ist ein Elektromagnet im Prinzip. Und wenn die Bremse aktiviert wird, dann wird das auf die Schiene gepresst durch die Magnetkraft und reibt dann halt auf der Schiene. Also direkte Bremse sozusagen auf der Schiene, so wie ein Bremsklotz beim Fahrrad, nur auf der Schiene. Das ist die Magnetschienenbremse beim ICE 1. Beim ICE 3 gibt es sogar eine aktive Wirbelstrombremse, die natürlich dann fast völlig verschleißfrei ist. Das heißt, auch wenn es so aussieht, diese Bremse liegt nicht auf der Schiene auf, sondern die schwebt ganz leicht über der Schiene und durch induzierten Strom sorgt es dafür eben für eine Verzögerung. Wer in Physik aufgepasst hat, weiß, wir haben ja auch Elektroloks und jeder Elektromotor ist im Prinzip auch ein Generator, wenn ich ihn andersrum betreibe. Das heißt, ich kann natürlich auch, wenn ich einen Elektrolok habe, mit der Lok selbst bremsen. Oder beziehungsweise wenn ich einen Elektromotor habe, kann ich ihn auch als Elektrobremse benutzen. Das ist bei allen elektronischen Zügen möglich, also bei allen Elektrozügen. Das sieht jetzt eigentlich alles ganz gut aus. Wir haben also jetzt mal schnell 150 Jahre Eisenbahnbremsgeschichte durch, in 10 Minuten. Ihr seid sehr aufmerksam, vielen Dank dafür. Aber ist das jetzt sozusagen die Lösung von alles? Also wir haben jetzt hier, wenn wir uns nochmal an die indirekt wirkende Druckluftbremse erinnern, wir haben jetzt hier ein System, was im Prinzip fail-safe ist. Also in dem Moment, wo zum Beispiel die Druckluftleitung kaputt geht, wo der Druck abfällt, wo mein Kompressor kaputt geht, schließen die Bremsen und der Zug bleibt stehen. Ist doch eigentlich alles super. Kann ja eigentlich nichts mehr passieren. Dann kam leider 2010, und zwar der 16. Juni, 3.07 Uhr morgens, auf der Arlbergbahn in Österreich zwischen Hintergasse und Braz. Ja, zum Glück, außer dem Lokführer, dem armen Kollegen, ist sonst sind es keine Verletzungen gegeben. Und was aber verletzt wurden, sind 208 Dacia Neuwagen, die auf 16 Doppelstock Autotransportwagen, sprich, wir reden von ca. 863 Tonnen auf 548 Meter Zuglänge. Die hat es leider etwas schlechter erwischt. Also bei diesem Unglück ist es zu ca. 3 Millionen Schaden am Zug selbst, 2 Millionen Schaden an den Autos und nochmal 1,5 Millionen Schaden an der Infrastruktur gekommen. Und was ist da jetzt passiert? Der Zug hatte natürlich eine E-Lok, das heißt, er hatte eine elektronische Bremse. Die Lok konnte bremsen theoretisch. Der Zug hatte eine indirekt wirkende Druckluftbremse, das heißt, er hatte eine durchgehende Hauptluftleitung, die unter Druck stand und in dem Moment, wo sie sozusagen den Druck verlieren würde, müssten eigentlich die Bremsen zugehen. Trotzdem war ein Bremsversagen. Was ist passiert? Zwischen den Wagen ist die Druckluftleitung. Das ist einfach ein Gummischlauch, der wird auch, gibt es bestimmt im Internet ganz viele Videos, der wird von Wagenmeistern, werden diese Züge beim Zusammenstellen der Züge verbunden mit den Druckluftleitungen. Es wird auch eine Bremsprobe gemacht, das heißt, es wird geguckt, ob durchgehend Druckluft gerät, ob was passiert, wenn ich zum Beispiel hinten aufmache, dass dann auch der Druck abfällt und so Geschichten, das wird alles geprüft. Jetzt ist nur das Problem, bei diesem Wagen war diese Druckluftkupplung, und zwar genau beim ersten Wagen auch noch, hing etwas zu tief. Und zwar wird die eigentlich mit so einem Seil befestigt und dieses Seil war wohl irgendwie alt oder nicht richtig befestigt. Das hat dazu geführt, dass die Druckluftkupplung zu tief hing, sehr nah über den Schienen. Und dann gab es noch einen zweiten Vorfall. In diesen Schienen waren weitere Schienen gelagert, also im Gleis waren Schienen gelagert, so rum. Das hat dazu geführt, dass an irgendeiner Stelle diese Druckluftkupplung gegen eine im Gleis lagernde Schiene geschlagen ist, unglücklicherweise abgerissen ist, also die Metallkupplung ist vom Gummischlauch gerutscht und der Gummischlauch ist jetzt direkt nach dem ersten Wagen hochgeschlagen, 150 Grad umgeknickt, war deswegen wieder dicht und hing da oben. Das heißt, meine indirekt wirkende Druckluftbremse, die, wenn Druckverlust passiert, sofort alles bremst, hat nicht gebremst, weil es gab keinen Druckverlust. Dazu kam noch, der Zugführer hat das natürlich sofort gemerkt, weil er hat ja die Lok, erster Wagen, danach ist der Abriss passiert. Der Lokführer saß ganz vorne, sieht natürlich sofort, mit einer Druckluftleitung ist ein massiver Druckverlust. Er interpretiert das als Zugtrennung, was auch völlig richtig ist vom Regularien. Er sitzt auf einer E-Lok, die Anleitung für eine E-Lok ist, du stellst sofort den Notausschalter, damit bei einer Zugtrennung, also da kann ja irgendwie passieren, dass die Oberleitung abreißt, damit sofort deine Lok stromlos ist. Das hat dazu geführt, er hat den Notausschalter vorschriftsmäßig richtig bedrückt, das heißt, der Stromabnehmer ist abgefallen, es gab keinen Strom mehr, das heißt, es gab auch keine Elektrobremse mehr auf der Lok. Das heißt, alles, was da noch gebremst hat, war die mechanische Bremse sozusagen auf der Lok und ich glaube, beim ersten Wagen, die erste Hälfte hat auch noch gebremst. Aber wir reden, ich erinnere euch nochmal dran, von 863 Tonnen auf 550 Meter Güterzug, 16 Doppelstock-Autowagen bei einer Gefällestrecke mit 34 Promille, das ist sehr viel. Das heißt, dieser Zug hat nicht gebremst und ist dann halt leider in einer Kurve, bei der Maximalgeschwindigkeit 70 war, mit ca. 125 km/h entgleist. Und wie gesagt, also bei allem Pech ist es zum Glück dazu gekommen, dass außer den Verletzungen beim Lokführer zum Glück nur Schäden passiert sind. Aber kleine Ursache, ein Drahtseil, was zur Befestigung dieser Bremsschlauchs da war, hat irgendwie nicht den Standard erfüllt. Es kam zu diesem sehr unglücklichen Fall, dass eben die Hauptluftleitung so doof umgeknickt ist, dass kein Druckverlust eingetreten ist und dass, obwohl der neueste Stand aller Technik verbaut war in der Form, immer noch kein Anhalten mehr möglich war. Und das reden wir von 2010. Ja. Und warum erzähle ich euch das alles? Also, um jetzt nochmal diesen Kapitel abzuschließen, auch da gab es natürlich einen entsprechenden Bericht. Der hat jetzt nicht mehr 18 Seiten, sondern er hat jetzt 81 Seiten. Also da hat sich in 150 Jahren auch ein bisschen was verändert. Der ist jetzt auch nicht vom Court of Inquiry on Ship Not Service, sondern ist jetzt von der Bundesanstalt für Verkehr und Untersuchung des Bundes, Fachbereich Schiene, vom 8. August 2011. Also das ist die österreichische Verkehrssicherheitsbehörde für Eisenbahnsicherheit. Und wenn ihr mal ein bisschen guckt, ich weiß, das ist jetzt sehr schlecht zu sehen, da gibt es den Abschnitt 12, der heißt Sicherheitsempfehlungen. Also eigentlich genau die gleiche Struktur wie früher. Da sind Stellungnahmen drin, da sind Tatsachenberichte drin, da sind die Unfallaufnahme drin und da sind auch Sicherheitsempfehlungen drin. Hier sind natürlich die Sicherheitsempfehlungen, dass da diesen bestimmten Doppelstock-Autotransportwagen diese Befestigungsleinen für die Bremsschläuche überprüft werden, beziehungsweise glaube ich ausgetauscht werden und bei jeder Abfahrt nochmal überprüft werden müssen. Aber ihr seht, wir haben jetzt von 1835 war die Ludwigsbahn, über 1874 die Shipton und Sherwell, sind wir jetzt bei 2011. Eigentlich hat sich gar nicht so viel verändert in 150 Jahren. Es werden immer noch leider Fehler passieren, das wird man nie verhindern können, gerade nicht beim komplexen System wie der Eisenbahn. Aber wichtig ist, dass man eben darüber nachdenkt, wie kann man besser werden. Und das ist was bei der Eisenbahn eben durch diese lange Geschichte sehr spannend ist und auch ganz viel heute noch von Bedeutung ist. Aber jetzt dürfte immer noch valide die Frage stellen, warum ich hier auf der Frosca einen Vortrag über Eisenbahnbremsen halte. Also im Kern geht es ja eigentlich darum, was hat das eigentlich mit der IT zu tun? Und das ist jetzt so ein bisschen was, wo man ein bisschen mal über die Zukunft reden kann. Also ich habe ja euch erzählt, ich mache jetzt schon 15 Jahre Informationssicherheit oder so, viel in der Finanzbranche auch gewesen, jetzt im Verkehrssektor, will ich es mal zusammenfassen. Und was man eigentlich in der IT verstehen muss, ist, viele Konzepte, die wir in der IT haben, zum Beispiel, wie werden Ressourcen auf Multiprozessorsystemen verteilt? Wenn ihr noch irgendwie eine grundlegende Informatikvorlesung oder sowas hatte, da habt ihr vielleicht das Begriff Semaphoren gehört. Semaphore ist der Begriff für ein Formsignal bei der Eisenbahn. Also viele Konzepte, die wir in der Informatik irgendwie in den 1980ern oder 70ern oder auch jetzt in den 2000ern entwickeln, hat die Eisenbahn irgendwie schon vor 150 Jahren mal gelöst. Und ich dachte aber eine Anmerkung. Und das ist eigentlich das Spannende. Wir können als Informatiker, wir können als ITler, wir können als Nerds, will ich jetzt mal sagen, können wir extrem viel davon lernen, wie so komplexe Systeme wie jetzt die Eisenbahn seit 150 Jahren Probleme angehen, wie sie mit Fehlern umgehen, wie sie auch stetige Verbesserungen betreiben. Ja? Das ist jetzt kein BWL-Konzept, dass man irgendwie vom PDCA-Zyklus reden muss. Das haben andere auch schon vor diesem Begriff hingekriegt. Und gleichzeitig, ich habe jetzt mal hier ein Beispiel eines sehr modernen Produktes der Deutschen Bahn. Ja, das ist die erste automatisch fahrende S-Bahn Deutschlands oder eigentlich auch der erste vollautonom fahrende Zug, so viel ich weiß, weltweit. Also auf einer normalen Linie, nagelt mich nicht fest. Auf jeden Fall die automatische S-Bahn in Hamburg, könnt ihr fahren, Elbbrücken nach Bergedorf. Die zeigt ja, dass wir mittlerweile von der klassischen Eisenbahn, von der Safety in eine neue Welt kommen. Also das, was wir Betriebssicherheit bei der Eisenbahn nennen, das hat immer mehr auch Zusammenhänge mit dem, was wir in der IT machen, mit dem, was wir Security nennen in der IT schon immer. Also im Deutschen ist es immer so ein bisschen unglücklich, weil bei uns heißt alles Sicherheit. Aber im Englischen, wir haben Safety, Betriebssicherheit, personelle Sicherheit, Sicherheit von Leib und Leben. Wir haben Security. Security, wie wir es IT-Security nennen, also Informationssicherheit dann im Deutschen. Und was wir in der Informationssicherheit verstehen müssen, ist, dass wir einmal auf Erfahrungen von Generationen aufbauen können und gleichzeitig aber eine Verantwortung haben, diesen abgeschlossenen Systemen, würde ich es mal fast nennen, diesen Systemen, die in einem sehr eingeschwungenen Innovationszyklus sind, sprich, mein Zug wird länger, ich muss die Bremse verbessern. dass wir denen mit einer neuen Welt kommen können und denen auch helfen können, diesen beiden Weltbildern zusammen stärker zu werden. Und das ist das, warum ich großen Spaß habe bei der Bahn und warum ich auch nicht sagen kann, dass ich da Langeweile habe mit den Aufgaben, weil was bei der Eisenbahn jetzt noch so ein bisschen kommt, ich habe jetzt, das ist die einzige Werbefolie sozusagen, was hier ein bisschen zusammenfasst, wir reden davon, dass, ihr habt vielleicht mitbekommen, die Sommer werden immer wärmer, es gibt Leute, die schieben das auch darauf, dass der Verkehrssektor momentan zu viel Individualmobilität hat und dass das politische Ziel ist, zum Beispiel, dass die Eisenbahn deswegen locker 30% mehr Transporte auf der Schiene führt, mehr Verkehrslagen hat. Jetzt ist aber so eine Schiene ist natürlich ein limitiertes Gut. Und ich habe nicht beliebig Möglichkeiten, bei gleichbleibender Sicherheit mehr Verkehr auf die Schiene zu verlagern. Das heißt, ich muss mir Möglichkeiten ausdenken, wie ich diese begrenzte Ressource Schiene, wie ich die begrenzte Ressource Infrastruktur effizienter nutzen kann. Und was wir als Informatiker natürlich ganz gut können und was auch das Ziel ist, was unter dem schönen Schlagwort digitale Schiene läuft, ist, dass extrem viele Prozesse, extrem viele Abläufe bei der Eisenbahn digitalisierter werden. Das heißt, wir reden davon, dass zum Beispiel Zugplanung, Zugdisposition, Zugsteuerung, dass da durch Computer mehr Effizienz reingeschoben wird. Ein Schlagwort wäre, dass ich von der Blocksicherheitsfahrweise in einen fahrenden Raumabstand gehe. Und da kann ich euch zum Beispiel mal ein Beispiel sagen. Wir hatten jetzt diesen Unfall in Brats, den österreichischen Unfall mit dem Autotransportwagen. Dieser Unfall sorgt dafür, dass eines der größten Herausforderungen für autonomes Zugfahren ist, zu erkennen, ob ein Güterzug noch komplett ist. Also im Englischen sagt man dazu Lost Unit Detection, im Deutschen würde man Zugvollständigkeitserkennung, glaube ich, dazu sagen. Also eine Herausforderung ist tatsächlich festzustellen, ob das Gleis, auf das ich jetzt fahren will, frei ist. Und bei so einem ICE merke ich natürlich, ob der noch da ist, aber bei einem Güterwagen, wenn der hinten an meinem Zug einfach warum auch immer abreißt oder irgendwas und bleibt dann auf der Strecke stehen, das wäre eine große Betriebsgefahr. Und um das zu erkennen, brauche ich halt intelligente Systeme, die sowas feststellen können. Und der aktuelle Stand ist zu erkennen, ob ein Güterwagen noch komplett ist. Ich weiß nicht, wer es kennt, hinten am Zug hängen Zugschlusssignale dran. Wenn ich die Zugschlusssignale erkannt habe als bei der Vorbeifahrt, dann weiß ich, der Zug ist noch komplett. Das ist die Aufgabe eines Fahrdienstleiters, darauf zu achten, ob die Zugschlusssignale dran sind, weil dann weiß man, dass der Zug noch komplett ist und die Strecke vorher frei ist. Das ist natürlich nichts, was besonders skaliert, beziehungsweise nichts, was für zunehmende Digitalisierung und Automatisierung besonders gut funktioniert. Und das heißt, das sind Forschungsfelder, wo dann mit Diagnostik, mit Sensorik so Sachen angegangen werden. Das heißt, viele Probleme in der Vergangenheit der Eisenbahn waren Ingenieursprobleme, waren Physikprobleme, waren eisenbahnnahe Probleme. Viele Probleme, die jetzt kommen, und das ist auch der Grund, warum es mittlerweile sehr, sehr viele Nerds bei der Bahn gibt, sind IT-Probleme. Es kommen viel mehr Digitalisierungsthemen, es kommen viel mehr Programme. Und da muss ich euch jetzt nicht irgendwie die Werbefolie, wenn ihr da Fragen so habt, ich meine, ich möchte jetzt nicht überziehen, deswegen, darüber gibt es Leute, die haben da ihren Lebensinhalt drin, die können da wahrscheinlich monatelang Vorträge zu halten. Alles, was ich euch da sagen wollte, ist, wir stehen jetzt bei der Eisenbahn an einem Punkt, wo wir die mechanische Sicherheit sehr lange schon machen und jetzt die IT-Sicherheit dazukommt. Und wer IT-Sicherheit kennt, weiß, wir reden immer von einer sich verändernden Gefahrenlage. Das heißt, wir können auch nicht davon ausgehen, dass Lösungen, die ich heute habe oder Zustände, die ich heute habe, sicher bleiben. Das ist auch was ich bei der Eisenbahn, was man vermitteln muss, weil eine Eisenbahn hat eine Bauartzulassung, das heißt, es wird einmal geprüft, das ist sozusagen nach dem Stand der Technik sicher oder das entspricht den Anforderungen und dann darf es so betrieben werden. So funktioniert kein IT-System mehr heutzutage. Ein IT-System muss sich immer der aktuellen Lage anpassen, muss immer aktuelle Patches einspielen und das ist diese sehr zwei erstmal unterschiedlich klingenden Welten kann man sehr gut verbinden und das macht die Sache so spannend. Das sollte eigentlich von mir so ein bisschen Food for Thought für euch sein. Ja, ich habe jetzt mal 45 Minuten, für einen 30 Minuten Vortrag ganz okay. Ich hoffe, es war nicht zu entspannt. Ich habe es euch gesagt, es gibt hier diverse Links, die euch gerne dann, die PDFs sind im FRAP. Das heißt, die könnt ihr euch gerne danach nochmal angucken, könnt da ein bisschen in das Rabbit Hole Wikipedia abtauchen und auf diverse Sachen, könnt alle Fehler, die ich gemacht habe, nachlesen. Und ansonsten freue ich mich auf Fragen. Ihr dürft mich auch gerne danach noch irgendwie kontaktieren. Und ich bin auch noch hier, das heißt, ihr dürft mich auch ansprechen. Ich habe jetzt natürlich nur einen ganz groben Überblick gegeben, aber ich sehe schon, oben sind schon Fragen. Dann nutzen wir die letzten 15 Minuten gerne noch.
Ja, bei dem autonom fahrenden Zug frage ich mich so ein bisschen, ist da immer noch Personal für den Notfall drin, das den Zug quasi von diesem IT-Netz nehmen kann und dann übernehmen, wenn jetzt irgendwie, sagen wir mal, es gibt einen Hackerangriff
Ja.
oder es gibt einfach nur irgendwo einen Ausfall im Netz, dass er
Also,
trotzdem noch fahren kann.
generell gibt es auch bei Zügen gibt's verschiedene also Automatisierungslevel. Wir sind ganz weit von Automatisierung, vollständiger Automatisierung entfernt. Es gibt das Fernziel, dass irgendwann tatsächlich Züge ohne Lokführer fahren sollen, aber das ist wahrscheinlich, also ich weiß nicht, ob ich das noch erlebe, weil natürlich die Betriebssicherheit im absoluten Vordergrund steht. Also es gibt bei der Bahn so die Priorität sicher, pünktlich und danach kommt energiesparend. Nein, also das ist wirklich die Priorisierung. Also sicher ist die absolute Top-Priorität. Danach kommt Pünktlichkeit, das ist schon das Top-2-Ziel. Und das dritte ist dann umweltfreundlich, beziehungsweise energiesparend zu fahren. Und davon wird auch nicht abgerückt. Also das ist ja auch ein Grund, warum es jetzt relativ viele Leute gibt, IT-Architekten, IT-Security-Spezialisten, die halt versuchen, diese Ansprüche, die natürlich der Gesetzgeber hat, der sagt hier 30% mehr Verkehr auf die Schiene, die das halt auch sicher abdecken. Und ich kann dich beruhigen, also die S21 in Bergedorf in Hamburg, die kann man jetzt so fahren, die meisten Züge, also die sind alle Mitfahrer. Und wenn es dich interessiert, ich kann es dann noch ein bisschen ausführen, das basiert erstmal darauf, dass die mit dem European Train Control System, ETCS, gesteuert werden und dass der Zug automatisch erkennt, welche zum Beispiel welche Beschleunigungskurven und Bremskurven er fahren soll, weil er damit halt am energieeffizientesten fahren kann. Aber das ist alles noch unter Supervision, das heißt, da gibt es keine Sachen. Es gibt nur eine Sache, die Bereitstellung und Abstellung der Züge erfolgt tatsächlich manchmal ohne Fahrer. Das kann man sich angucken, wenn man im Bergedorfer Bahnhof, S-Bahnhof Bergedorf ist, da gibt es ein Abstellgleis, das heißt, die S-Bahnen am Ende der Linie werden auf das Abstellgleis gefahren und das funktioniert per Fernsteuerung vom Stellwerk, wenn ich es richtig weiß. Ist aber halt auch in einem, also das ist dann keine Passagierfahrt, sondern eine Betriebsfahrt und die ist auch nur ein paar hundert Meter. Das ist halt eine Demonstration, um auch mit dieser Technik vertraut zu werden. Aber ich kann absolut garantieren, dass das Thema personelle Sicherheit, Passagiersicherheit und auch Betriebssicherheit in keiner Weise da irgendwie gefährdet wird. Und dass natürlich das Thema Hackerangriff oder irgendwas eins der Themen ist, warum sehr viele Kollegen meiner Profession jetzt mittlerweile bei der Bahn sind, weil es da sehr viele spannende Themen zu lösen gibt und ich kann auch nur Werbung machen. Ja, ich habe es, also auch diese Idee zu dem Vortrag kam, weil ein großartiger Kollege, Matthias Blecks, macht bei der Bahn intern ab und zu Vorträge über irgendwelche Eisenbahnthemen. Er hat auch schon mal über Bremsen geredet, er hat auch schon über Zugdispositionen geredet und ja, seine Vorträge haben mich dann auch inspiriert, das hier als Grundlage zu nehmen für diese Art von Vorträgen. Also da gibt es sehr viele sehr interessante Menschen und man kann extrem viel über ein sehr spannendes System lernen dort. Aber danke für die Frage. Ich hoffe, ich habe es ausführlich beantworten können.
Was war denn die Lösung für das Problem mit den Bremsen 2010?
Also die direkte Lösung für das Problem ist natürlich, dass diese, also ich habe ja gesagt, das wurde mit so einem Stahlseil hochgehalten und es gab dann halt neue Auflagen, dass diese Stahlseile überprüft werden mussten und dass diese, dass da, glaube ich, häufige Wartungsintervalle sind. Das kann man auch mal in diesem Untersuchungsbericht nachlesen. Aber das Kernproblem ist natürlich nicht gelöst. Und das ist deswegen auch, wenn ich war auf einer wissenschaftlichen Konferenz, wo das tatsächlich ist, eines der großen Forschungsthemen. Also diese Zugvollständigkeitserkennung ist etwas, wo jetzt sehr stark drüber nachgedacht wird, weil halt einfach, wenn ich nicht sicherstellen kann, dass sozusagen ein Zug, wenn er auseinandergerissen wird, die Strecke komplett freigibt, dann darf ich sie nicht als frei melden. Ich darf nur auf eine Strecke einfahren, wenn sichergestellt ist, dass die Strecke frei ist, dass die Strecke mir gehört. Das ist eigentlich die Grundlage der Sicherungstechnik. Da empfehle ich auch von Professor Stefan Katzenbeißer, der hat auf dem 28C3 den Vortrag Can Trains Be Hacked gehalten, das ist der unterste. Da erklärt er das Thema Zugsicherung, Blocksicherheit und so weiter. Kann ich nur sehr empfehlen, den Vortrag von Stefan. Da kommt das ein bisschen mit, aber dieser Unfall in Prats, deswegen wollte ich ihn auch bringen, das ist tatsächlich, das hat er gezeigt, selbst ein System, wo ich glaube, dass sozusagen es fail-safe ist, also Bremse geht kaputt und automatisch bremsen alle Wagen, hat halt keine, also hat er immer noch eine Restunsicherheit und ich muss das halt irgendwie in meinen Risikoanalysen entsprechend abdecken.
hat sich die autonome S-Bahn an der Docklands Light Railway in London orientiert. Ich weiß nicht, ob Light Railway und S-Bahn gut zusammenpassen, weil soweit ich weiß, ist Light Railway ein eigenes Tierchen unter Bahnen, aber die ist ja autonom, soweit ich weiß, die in London.
Also es gibt ja auch noch mehr autonom fahrende Bahnen. Also zum Beispiel die U-Bahn in Nürnberg fährt auch autonom. Es gibt den People Mover am Frankfurter Flughafen, also dieser von Terminal A nach B, das sind auch autonom fahrende Sachen. Das sind aber halt, der Punkt ist, das sind meistens in mehr oder weniger geschlossenen Betriebsumgebungen fahrende Sachen. Das Interessante an der S-Bahn ist, dass halt da in einer realen Betriebssituation auch ein Mixtur mit weiter betriebsgeführten Zügen halt eine Autonomie erfordert ist. Und ich denke mal, also ich meine, die Leute, die in dem Bereich arbeiten, die Systeme entwickeln, sind natürlich da stark im Austausch und die wissen das auch. Also es geht halt immer darum, die einzelnen Herausforderungen sind natürlich nicht immer auf einer Marketing-Slide direkt abbildbar. Ja, aber ich kann nur sagen, es gibt nicht nur im Bereich der Automatisierung von Zügen, auch im Bereich der Stellwerkstechnik gibt es extrem viele Entwicklungen, weil halt einfach die Anforderung, dass man von diesem sehr Nischenprodukt Eisenbahnsicherheitstechnik in ein allgemein nutzbares IT-System möchte mit der Digitalisierung, das macht sehr viel, gibt sehr viel Rückenwind für sehr viel spannende Entwicklungen, gerade bei der Bahn. Also das ist so ein Once-in-a-Lifetime-Ding, das momentan bei der Bahn einfach extrem viel in Bewegung ist, was in die Richtung geht und deswegen auch halt viel mehr IT-Themen jetzt bei der Bahn eine Rolle spielen.
Ich glaube, ich bin dran oder so, ich habe ein Mikrofon gekriegt. ja, ich hatte mich vorhin gefragt, ist so ein Stromkreis nicht eigentlich viel zuverlässiger als ein eine Druckleitung, um sowas zu erkennen, wie ob ein Zug sich gelöst hat?
Also bei Personenzügen hast du tatsächlich eine Zugsammelschiene, heißt das. Das heißt eine durchgehende Stromleitung, weil die ja auch Beleuchtung und so weiter haben. Bei Güterzügen ist es tatsächlich aktuell nicht der Fall, dass die eine durchgehende Stromversorgung haben. Aber ich kann mir auch andere Sachen vorstellen. Also ich kann ja auch ein Seil drum binden oder irgendwas. Also es ist aber tatsächlich, also man braucht ja irgendwie ein allgemein funktionierendes System mit einer hinreichenden Sicherheit. Und da gibt es mit Sensoren, es gibt Überlegungen, dass man das mit irgendwie Funkwellen macht, die halt von vorne bis zum hinteren Wagen, also da gibt es so Geräte, die ganz hinten an Zug angehängt werden, die dann halt auf ihre Distanz erkennen, dass der Zug immer noch gleich lang ist und so Geschichten. Spannendes Forschungsgebiet ist nicht wirklich meine Spezialität. Also ich kann aber, also nochmal die Werbung, man kann da sehr viel abtauchen in sehr viele spannende, sag ich mal, Unterdisziplinen.
Ich soll das hier drücken. Gerüchteweise war Eschede ja auch irgendwie was mit Versagen der Notbremsen. Weißt du da noch was drüber? Weil du Eschede jetzt gar nicht erwähnt hast.
Da kann ich nichts zu sagen. Ich weiß nur, dass sein Radreifen gebrochen ist. Also soviel ich weiß, ist da keine Bremse versucht worden. Aber ich bin da jetzt auch nicht der Experte, aber das ist bei voller Fahrt ja zu einer Zugentgleisung aufgrund des gebrochenen Radreifens gekommen.
Ich hatte irgendwie gehört, die Passagiere hätten die Notbremse gezogen und die hätte nicht funktioniert oder irgendwie sowas. Aber
naja. Kann ich mir nicht vorstellen. Also glaube ich auch nicht. Aber kann ich jetzt auch nicht im Detail sagen.
Eine kurze Anmerkung zum Zugschluss. In den USA ist es wohl so, habe ich gelernt, da gibt es so einen Train-End-Device oder so ähnlich heißt das. Das hängt man hinten dran und das funkt zur Lokomotive. Und wenn der Funkkontakt abreißt, dann weiß man, dass der Zug nicht mehr da ist.
Ja, also Train-End-Device habe ich schon mal gehört, ja. Wie gesagt, spannendes Thema, aber ich hatte tatsächlich auch, also mir war nicht klar bis letztes Jahr, dass sozusagen die größte Herausforderung, zum Beispiel beim Digitalisieren von der Leit- und Sicherungstechnik bei autonomen Zügen, dass die größte Herausforderung ist, zu erkennen, ob ein Güterzug noch vollständig ist. Also es ist immer sehr spannend, dass man mal so ein bisschen einen Realitätsabgleich bekommt, dass das ein spannendes Forschungsgebiet ist. Also ihr könnt ja mal gucken, aber ihr müsstet eigentlich immer die Zugschlusstafeln sehen. Nach mir kommt ein großartiger Vortrag von Messi, deswegen will ich jetzt hier nicht überziehen. Ich glaube, es sind noch 5 Minuten für den Umbau. Vielleicht noch letzte Frage und dann.
Die Bahn hat ja vor, für die Güterzüge diese Schnellkupplungen zu ersetzen. Werden die auch irgendwie digitalisiert?
Du meinst die digitale autonome Kupplung, heißt das? Also das ist ein sehr spannendes Thema, was im Güterzugbereich eingesetzt wird, was eben dann auch eine Datenleitung beinhaltet, diese Kupplung. Das heißt, da geht es dann auch tatsächlich darum, diesen Zugvollständigkeitserkennung kann man damit dann auch wahrscheinlich abbilden. Und die sorgt halt auch dafür, dass ich bei Einzelwagenverkehr, das heißt bei immer neu zusammengestellten Güterzügen, komme ich halt schneller hin, die zusammenzustellen. Ich brauche weniger Personal, es ist weniger Unfallgefahr bei Rangierbahnhöfen und das sorgt eben für eine Beschleunigung. Und diese digitale autonome Kupplung sorgt eben auch dafür, dass ich zum Beispiel so Themen dann habe, weil ich dann wieder eine durchgehende Datenleitung auf dem Zug habe. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war spannend. Ich bin noch da, ihr erkennt mich am T-Shirt.